das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Jérôme Boateng ist Deutscher. Er ist Fußballnationalspieler und schwarz. Und es gibt ziemlich viele Mitbürger, die sich ihn spätestens seit heute als Nachbarn wünschen. Und das wurde am Abend auch beim EM-Test der Nationalelf in Augsburg deutlich. Da spielte Boateng nämlich für Deutschland. Und die Fans leisteten besondere Nachbarschaftshilfe, weil ein anderer genau diese Bereitschaft der Menschen in Frage gestellt hatte. Alexander Gauland nämlich. Auch er ist Deutscher, außerdem AfD-Politiker und er ist weiß. Gauland stellte sich heute selbst ins Abseits. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurde der AfD-Vize mit den Worten zitiert: Die Leute wollen einen Boateng nicht zum Nachbarn haben. Zitat Ende. Das klingt rassistisch. Und die AfD? Sie verfuhr nach einem bekannten Muster. Erst provozieren und dann relativieren. Anne-Karin Lammers.
In Berlin prangen sie fett auf einer Hauswand. Die Nachbarschaft hier im Multikulti-Viertel Wedding ist stolz auf die Brüder Boateng. Der Vater stammt aus Ghana, die Mutter ist Deutsche. Drei Berliner Jungs, die es zu etwas gebracht haben. Jérôme Boateng bis zum deutschen Nationalspieler. Und doch sinniert Alexander Gauland, stellvertretender AfD-Vorsitzender in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: Die Leute finden ihn als Fußballer gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Heute liefen beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Slowakei neben Boateng auch Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Sami Khedira für die Deutschen auf. Alles Nationalspieler mit ausländischen Wurzeln. Für viele sind sie Vorbild, dementsprechend groß ist die Empörung. Jérôme, zieh neben uns ein, so ein Fanplakat. Auch auf Twitter ergießt sich Spott, braune Vollnuss heißt es hier. Und der Betroffene?
Traurig, dass noch sowas vorkommt, aber man kann es nicht ändern. Ich hoffe, es wird aber mit der Zeit besser. Und ich glaube, heute haben genug Leute eine sehr schöne Antwort gegeben.
Solidarität für Boateng auch aus der Bundesregierung.
Das ist unglaublich und muss entschieden zurückgewiesen werden. Der Sport steht geradezu für Toleranz und Offenheit. Und hier gibt es keine Ausgrenzung.
Boateng ist Deutscher, die AfD ist deutschfeindlich, twittert der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel. Auch bei der Linkspartei deutliche Worte.
Ich kenne viele Leute, die haben vor allen Dingen Angst davor, dass ihr Nachbar Neonazi oder ein Rassist ist, denn die sind wirklich gefährlich. Die zünden zum Beispiel hierzulande Flüchtlingsheime an.
Beim DFB reagiert man prompt mit diesem Video. Und der klaren Haltung, wir sind Vielfalt.
Es gibt mehr gelungene Integration, als Herr Gauland deutlich macht. Wir haben das gerade wieder gespürt bei der Aufnahme der vielen Zehntausenden von Flüchtlingen. Und es kommt darauf an, Zeichen zu setzen, im Alltag, aber auch in besonderen Situationen wie jetzt.
Wohl überrascht von der Welle der Empörung entschuldigt sich AfD-Parteivorsitzende Frauke Petri und Gauland rudert ein wenig zurück.
Ich habe nur deutlich gemacht, und dabei mag der Name Boateng gefallen sein, möglicherweise von den FAZ-Kollegen, denn ich kenne mich im Fußball gar nicht aus, dass es viele Menschen gibt, die halt Fremde in ihrer Nachbarschaft nicht für ideal halten.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung bleibt jedoch bei ihrer Darstellung. Zwei Redakteure hätten die Äußerungen aufgezeichnet.
Und aus Berlin ist jetzt Professor Ewald Holtmann zugeschaltet. Der Politologe leitet in Halle das Zentrum für Sozialforschung. Schönen guten Abend, Herr Professor Holtmann.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr Holtmann, Sie beobachten Politik ja schon lange und auch die AfD. Steckt hinter der Äußerung von Herrn Gauland so eine Art gezielte Strategie? Wie schätzen Sie das ein?
Also grundsätzlich hat sicherlich jeder das Recht, ein einmal gesprochenes Wort auch wieder zurückzunehmen, zumal unter den Bedingungen einer Mediengesellschaft. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja so etwas wie eine Häufung einer ausgesprochenen Provokation und einer anschließenden Zurücknahme eines Dementis. Da rutscht der Frau von Storch die Maus am Computer aus, was diese Schießbefehl-Aussage betrifft. Und Frau Petri hadert mit Redakteuren einer Süddeutschen Zeitung. Also man kann durchaus auch das als eine Art System, dahinter eine Art System vermuten. Denn die Aussage als solche wird in den Medien transportiert und das Dementi ebenfalls. Und auf diese Weise hat man möglicherweise dann einen doppelten Effekt.
Das heißt, die Strategie wäre dann so eine Art Provokation und dann Rückzug. Also ich sag was, aber meine es nicht so als Methode.
Ja, und wenn man sich diesen Ausspruch noch einmal anschaut, der ja von zwei Journalisten immerhin auch offenbar mitgeschrieben worden ist, das ist ja in gewisser Weise der Versuch, ein vermeintliches soziales Geschehen, in diesem Fall die Leute wollen nicht Nachbar von Jerome Boateng sein, rein beschreibend, ohne vermeintlichen Kommentar darzustellen. Und das ist als solches ja schon im Grunde genommen das Transportieren des Vorurteils, gerade weil man diesen vermeintlichen Sachverhalt dann mit dem entsprechend vermuteten öffentlichen Effekt dann auch so ausspricht.
So, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, die Beispiele, die Sie erwähnt haben, über die wir gesprochen haben, das sind ja nicht irgendwelche Mitglieder der Partei, das ist Führung dieser Partei. Wenn man sich das also anschaut, wie rassistisch ist dann die AfD Ihrer Meinung nach?
Die AfD ist sicherlich, was Rassismus betrifft, in sich auch höchst heterogen. Der Parteitag war ja der Versuch, so etwas wie eine Art Reinigungsaktion auch in dem neuen Parteiprogramm vorzunehmen. Und dass die Partei insgesamt nicht den Tatbestand der rechtsextremen Partei erfüllt, das zeigt ja auch die Tatsache, dass bisher Bund- und Landesverfassungsschutzämter sie nicht in dieser Weise observieren und beobachten. Aber auf der anderen Seite, es gibt fließende Grenzen, beispielsweise auch hin zur sogenannten identitären Bewegung, deren Credo es ja im Grunde ist, lasst uns rassisch reine Nachbarschaften machen, dann haben wir kein Problem.
Und das wäre ja rassistisch.
Das wäre in der Tat rassistisch und da gibt es offensichtlich mindestens die eine oder andere Anfälligkeit in diesem, wie gesagt, in sich noch sehr widersprüchlichen und heterogenen Konglomerat, was sich unter der Fahne der AfD zusammengefunden hat.
Vielen Dank, Professor Holtmann, für diese Einschätzung.
Bitte schön.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Schlacht um Verdun vor 100 Jahren, sie gilt als grausame Mahnung für die mörderische Brutalität und die Sinnlosigkeit des Massensterbens in Kriegen. Unerbittlich standen sich deutsche und französische Soldaten 1916 im Ersten Weltkrieg im Elsass gegenüber, gut 300 Tage lang. Im Februar begann der deutsche Vormarsch, im Juli wiederum drängten die Franzosen die Deutschen zurück und im Dezember, am Ende der Schlacht, verlief die Frontlinie wieder nahezu an der gleichen Stelle wie zu Beginn. 300.000 Menschen starben in Verdun. 300.000, das sind im Schnitt 1.000 am Tag. 1.000 Tote jeden Tag. Und heute wurde in Verdun der Opfer gedacht und ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Jugendliche aus Deutschland und Frankreich überwinden die Feindschaft, den Hass und sogar den Tod. Elise Fröder von einem beeindruckenden Tag in Verdun, voller Erinnerung und voll von Hoffnung.
3.400 Jugendliche aus Deutschland und Frankreich bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. 4 Tage lang haben sie in einem Feriencamp zusammengewohnt und sich mit der deutsch-französischen Vergangenheit beschäftigt.
Der Slogan heißt ja nie wieder Verdun. Das heißt, wir wollen ja nie wieder Krieg in Europa haben. Und wenn wir uns mit den Franzosen verständigen und kommunizieren und es gut machen, dann wird es auch so sein.
Wir haben große Lust, die Kanzlerin zu sehen und auch den Präsidenten. Das wird uns Herzklopfen machen.
Un boum boum dans le cœur, quoi.
Als die Jugendlichen aus den umliegenden Wäldern auf die Gräber zustürmen, als Metalltrommeln einen blechernen Sound über dieses ehemalige Schlachtfeld verbreiten, spürt man die Schrecken des Krieges. Regisseur Volker Schlöndorff hat das Spektakel im Auftrag von Präsident Hollande organisiert. Keine Militärmusik, keine Politikerreden, die Jugend soll im Vordergrund stehen.
Das habe ich versucht, eben auch den Jungs klarzumachen. Das ist nicht irgendwas von anno dazumal, sondern da, wo ihr steht unter euren Füßen, da verrotten seit 100 Jahren Knochen. Und spürt mal, wie das in euch aufsteigt. Und jetzt lasst euch aber nicht anstecken, es ist keine Totenfeier, sondern euer Leben soll gefeiert werden, dass ihr ein Leben vor euch habt, ohne Krieg.
Man kann die Größe dieses Friedhofs nur erahnen. Die 3.400 Jugendlichen verlieren sich fast darauf. Doch die Freude und die Verbundenheit ist während der ganzen Zeremonie zu spüren und auch die Hoffnung für ein gemeinsames, friedliches Europa. Dabei hatte das feierliche Gedenken an die Schlacht von Verdun vor 100 Jahren in strömendem Regen auf dem deutschen Soldatenfriedhof begonnen. Schlichte schwarze Kreuze erinnern an über 11.000 Schicksale. Kanzlerin Merkel erinnert später im Rathaus von Verneuil daran, dass es nicht selbstverständlich sei, dass sie hier so freundlich empfangen werde.
Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann auch Lehren aus ihr ziehen und damit dann eine gute Zukunft gestalten.
Oberhalb des großen Friedhofs der französischen Toten erhebt sich das Beinhaus von Dourmont. Die Knochen von 130.000 getöteten Soldaten beider Länder ruhen hier. Eine Flamme soll künftig an sie erinnern.
Uns trennen keine Gräben mehr. Als Freunde gedenken wir gemeinsam der Vergangenheit und gestalten miteinander unsere Zukunft.
Ein feierlicher Tag des Gedenkens geht zu Ende und ein Tag, an dem die Wichtigkeit der deutsch-französischen Freundschaft betont wurde. Lieben wir unsere Heimat, aber schützen wir unser gemeinsames Haus Europa.
L'Europe.
Stefanie und Armin meinen fast das Gleiche wie die Politiker. Was wir hier mit den Deutschen gemacht haben, war super. Ich glaube nicht, dass es je wieder einen Krieg zwischen uns geben wird. Diesen Tag werden sie so schnell nicht vergessen.
Ja, beeindruckend. Anfang Februar war es, da beschloss die NATO einen Marineeinsatz in der Ägäis, also in jenem Teil im Mittelmeer, in dem bis vor wenigen Wochen Schlepper Flüchtlinge von der Türkei in die EU nach Griechenland schleusten. Die Führung dieses Einsatzes übernahm Deutschland und der Auftrag hieß Seeraumüberwachung. Es ging ausdrücklich nicht darum, Flüchtlingsboote zu stoppen. Den eigentlichen Kampf gegen die Schleuserbanden sollten die Küstenwachen der Türkei und Griechenlands leisten. Übrigens sind die auch beide NATO-Mitglieder. Doch von Beginn an drohte bei dem Einsatz ein Dilemma. Sollte die Marine potenzielle Schlepper entkommen lassen? Und was, wenn NATO-Schiffe auf Schiffbrüchige treffen würden? Oliver Meyer-Rüth durfte nun mit an Bord.
Deutsche Marinesoldaten in der Ägäis. Noch im Februar konnten sie vom Truppenversorgungsschiff Bonn aus immer wieder Schlepper und Flüchtlinge beobachten. Inzwischen ist die Zahl deutlich zurückgegangen. Vor allem eine Folge politischer Entscheidungen, so Admiral Jörg Klein. Damit meint er, ohne es auszusprechen, wohl auch die Vereinbarung zwischen der Türkei und der EU, Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei zurückzuführen. Dennoch trage die Aufklärung durch die Marine zum Erfolg der Mission bei.
Vor diesem Hintergrund bin ich fest davon überzeugt, dass unser Einsatz hier, das Zusammenspielen zwischen eben politischen Entscheidungen und einem militärischen Einsatz hier vor Ort, Wirkung zeigt.
Wirkung zeigt, das bedeutet weniger Flüchtlinge. So war es im Radarraum der Bonn zuletzt ruhiger. Auf den Monitoren wurden kaum noch Schlepperboote gesichtet, doch das könnte sich bald wieder ändern. Der türkische Staatspräsident Erdogan droht inzwischen unverhohlen, dass er die Vereinbarung, Flüchtlinge in die Türkei zurückzuführen, kündigt, wenn Europa die Visafreiheit für türkische Bürger nicht einführt. Zuletzt auf dem UN-Nothilfegipfel in Istanbul. Bei den weiteren Verhandlungen werden wir sehen, ob wir zu einem Ergebnis kommen. Wenn nicht, wird das türkische Parlament das Abkommen nicht beschließen. Die Konsequenz für die Flüchtlingsbewegung Richtung griechische Inseln sei offensichtlich, sagt die Menschenrechtsexpertin Gülseren Yoleri. Die Bedingungen für Flüchtlinge in der Türkei sind schlecht. Wenn das Abkommen für ungültig erklärt wird, werden wieder mehr Flüchtlinge aus der Türkei fliehen. So wird es in der Ägäis wieder viele Tote geben. Damit dürfte auch die Mission der Bonn komplizierter werden. Bisher musste die Besatzung keine Flüchtlinge in Seenot retten. Die türkische oder griechische Küstenwache sind zuständig. Doch sollte die Türkei nicht mehr kooperieren, könnten die Marinesoldaten in Zugzwang kommen.
Grundsätzlich ist die Regelung, dass in solchen Situationen die Kommandanten verpflichtet sind, Menschen in Seenot zu retten.
Was mit Flüchtlingen passiert, die auf einem deutschen Schiff um Asyl bitten, weiß der Admiral offenbar auch nicht so genau, denn bisher gab es solch einen Fall nicht. Man müsse sich dann mit Berlin verständigen. Noch ist es ruhig in der Ägäis. Doch nicht nur auf der Bonn weiß man, wie schnell sich die Lage ändern kann.
Ja, also über die Ägäis fliehen derzeit nur wenige Menschen und dennoch wagen natürlich weiter Flüchtlinge die lebensgefährliche Fahrt nur anderswo im Mittelmeer. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jan Hofer.
Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass allein in der vergangenen Woche bis zu 700 Menschen bei dem Versuch ertranken, von Libyen aus nach Italien zu gelangen. Ein Schiff mit mehr als 600 geretteten Flüchtlingen kam heute im süditalienischen Reggio Calabria an. Italien fordert, dass die EU auch mit den nordafrikanischen Staaten Flüchtlingsabkommen schließt. Die Linkspartei will bei den kommenden Wahlen mit eindeutigen Positionen zur AfD und zu sozialen Themen punkten. Zum Abschluss des Parteitages in Magdeburg schwor Fraktionschefin Wagenknecht die Delegierten auf einen eigenständigen Kurs ein. Deutschland brauche einen Wechsel mit klarer linker Politik, so Wagenknecht. Mit einem Bekenntnis zu Toleranz und zur Aufnahme von Flüchtlingen ist in Leipzig der 100. Katholikentag zu Ende gegangen. Zum Abschlussgottesdienst unter freiem Himmel kamen etwa 20.000 Menschen. Die Flüchtlinge dürften nicht in Krieg und Verfolgung zurückgeschickt werden, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx. Das Flüchtlingsthema war ein Schwerpunkt des fünftägigen Laientreffens. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein Testspiel gegen die Slowakei mit 1:3 verloren. Genau zwei Wochen vor ihrem ersten Einsatz bei der Europameisterschaft in Frankreich. Ein schweres Unwetter mit Hagel und Starkregen hätte beinahe zum Abbruch der Partie geführt.
Ausgerutscht, nass gemacht, das sind die Schlagwörter des Abends von Augsburg. Ein Testspiel, das in einer Wasserschlacht endet, nach einem heftigen Gewitter mit Blitz, Donner und Hagel über der Arena. Und eine Halbzeitpause, die deshalb 39 statt der üblichen 15 Minuten dauerte. Dabei hatte es so gut begonnen für den Weltmeister Gomez mit dem Führungstreffer per Foulelfmeter nach einer knappen Viertelstunde. Doch je länger die Partie dauerte, umso besser wurden die Slowaken. Erst der Ausgleich durch Hamšík und kurz darauf sogar das 2:1, als Durisch eine weitere Unsicherheit in der DFB-Abwehr clever nutzte. Der 3:1 Endstand für die Gäste nach 52 Minuten. Puschka und die Erkenntnis, es bleibt noch einiges zu tun bis zum EM-Auftakt am 12. Juni. Selbst wenn diese Begegnung witterungsbedingt über weite Strecken nicht als Maßstab dienen kann.
Lewis Hamilton hat den großen Preis von Monaco gewonnen. Der Brite siegte in Monte Carlo vor Daniel Ricciardo im Red Bull und Sergio Perez im Force India. Sebastian Vettel kam auf Platz 4, Nico Rosberg auf Platz 7. Die internationale Raumstation ISS ist um eine aufblasbare Kammer erweitert worden. Im zweiten Anlauf gelang es, das Wohnmodul wie einen Ballon aufzupumpen. Das dauerte 7 Stunden, teilte die NASA mit. Die zylinderförmige Kammer ist etwa 4 mal 3 Meter groß. Die NASA will herausfinden, ob solche aufblasbaren Module als Wohnräume im All geeignet sind.
Ja, und zurück auf Erden kommen wir zu einem, dem zumindest nichts Irdisches fremd ist. Und vor allem dann, wenn es ums Wetter, aber heute ganz besonders ums Unwetter geht. Sven, sag's an.
Ja, es sind Unwetter unterwegs, Thomas, und die sind teilweise ganz schön kräftig. Und deswegen wollen wir auch gleich auf den Radarfilm schauen. Das ist der Blick zu selbigen und jetzt läuft er hier an. Sie sehen hier schwere Gewitter, die sind dann beispielsweise im Raum Ulm unterwegs gewesen vor einigen Stunden. Und jetzt hat es hier so eine Kette etwa von Frankfurt rüber, dann bis in die Oberpfalz. Und Sie sehen hier großflächigst den Regen, sonst sind auch noch einzelne Gewitter unterwegs. Und die Regenmengen sind teilweise wirklich sehr beachtlich. Also wir haben mal nachgeguckt hier, ich gehe mal zur Seite, Kirchberg an der Jagd. 85 Liter auf den Quadratmeter in 2 Stunden. Nur mal zum Vergleich, Augsburg hat im ganzen Mai 88 Liter. Oder hier Hohentann im Landkreis Landshut 79 Liter auf den Quadratmeter. Und jetzt kommt eine spannende Wetterlage. Das Tief liegt genau etwa hier über Hessen. Und es kringelt sich ein. Die warme Luft kommt dann in den Nordosten Deutschlands. Wir haben den Pfeil hier eingezeichnet. Da geht es morgen rauf bis 29 Grad. Und die kalte Luft kommt dann hier über die Nordsee in den Westen. Da gibt es dann 15. Also große Unterschiede. Und wenn so große Unterschiede da sind, ist das Wetter auch sehr aktiv. Folglicherweise blicken wir in die Nacht. Diese Gewitter kommen noch ein bisschen nach Norden voran, später mehr nach Nordwesten mit dem starken Regen. Sonst sind einzelne Schauer und Gewitter unterwegs. Im äußersten Nordwesten ist alles ruhig. Die Temperaturen morgen früh liegen dann so im Bereich zwischen 12 und im Berliner Raum 18 Grad. Der morgige Vormittag gestaltet sich dann so, dass der Starkregen hier über Rheinland-Pfalz, das Saarland, südliche Nordrhein-Westfalen, Hessen vorankommt. Südlich regnet es ein bisschen aus. Ganz im Norden ist es recht schön. Und nachmittags gibt es dann an dieser Kaltfront, die ich vorhin vorhin an dem Tief gezeigt habe, hier im Norden teils unwetterartige Gewitter. Im Westen ist immer noch der starke Regen, im Süden wird es freundlicher. Und ganz im Norden merkt man nichts davon, da ist einfach schön bei bis zu 25 Grad. Sonst im Westen eben die Kühle, im Osten die warme Luft, wie eingangs gezeigt. Der Wind einmal drumherum um dieses Tief und die Aussichten zeigen, dass es weiterhin viel Nässe-Nachschub gibt. Im Westen dann mal trocken am Dienstag, gilt wahrscheinlich hier auch für den Mittwoch, sonst immer wieder Schauer und Gewitter. Also es wird auch ein nasser Start, aber trotzdem wünsche ich allseits einen guten solchen in die neue Woche natürlich.
Das ist ja richtig nett von dir. Herzlichen Dank.
Ja, meine Damen und Herren. So bin ich.
Ja, so bist du. Viel von uns, so viel von uns für heute. Hier folgt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Karin Mioska zu den Tagesthemen, wie gewohnt um 22.15 Uhr. Und nun wünsche auch ich, Karin, und natürlich vor allem Ihnen einen guten Start in die Woche. Machen Sie es gut.